gentlemen, tonight live from Sea Haven, three fine young men from Germany, Benny, Penny, and Tom with Piratenplausch. Sponsored by Free Range Kaiser Chicken.
Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leiden los. Anker richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.
Wir streiten und wir lachen, nur dafür sind wir da.
Köpfe rollen, es geht gleich sehr und Träume werden wahr. Sammelt euch Matrosen auf Decken und Vorwärtsmarsch. Erzählt nur nichts dem Mauskonzern.
Sonst krieg ich euch am Arsch.
Hey, hey, Piraten, kommt ganz schnell herbei. Schwingt, geschwingt das Holzbein, sonst ist der Spaß vorbei. Hey, hey, Piraten, der Plausch, der ist famos. Drum setzet euch und höret her. Joho, es geht jetzt los.
Guten Morgen und falls wir uns nicht mehr hören sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Willkommen zu Staffel 3, Episode 2 mit Die Truman Show.
Die Truman Show.
Wir haben diesen Film ganz genau beobachtet, ohne dass er es gemerkt hat. Wir haben die Entstehungsgeschichte nachverfolgt und jetzt senden wir das Endprodukt live und unzensiert raus in die Welt. Von daher gibt es auch heute natürlich wieder unsere Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung.
Die Truman Show ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1998 von Peter Weir mit Jim Carrey, Laura Linney und Ed Harris in den Hauptrollen.
Heißt er wirklich Peter Weir oder Peter Wire? Oder?
Ich würde Weir sagen.
Weil er passenderweise die ganze Story auch so weird ist, ne?
Oh.
Stimmt.
Das Drehbuch schrieb Andrew Niccol, der auch die Stories von Gattaca und Terminal geschrieben hat. Mhm. Die Truman Show hat 3 Oscar-Nominierungen bekommen, aber keinen davon gewonnen. Dafür gab es 3 Golden Globes. Zum einen für die Musik und Ed Harris und Jim Carrey haben jeweils einen Golden Globe bekommen. Die Deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Tom, fass uns doch gern kurz die Handlung der Truman Show zusammen, damit wir uns gemeinsam erinnern können, worum es geht.
Jim Carrey spielt Truman Burbank, einen jungen Mann Ende 20, der ein beschauliches Leben in der idyllischen Küstenstadt Sea Haven führt. Alles normal, alles bürgerlich, alles very American. Mit dem einzigen Unterschied, dass nahezu nichts davon echt ist. Truman ist ohne sein Wissen der Star seiner eigenen Fernsehserie, der namensgebenden Truman Show, in der Millionen von Menschen weltweit 24 Stunden täglich sein Leben begleiten können. Der Produzent Christoph, gespielt von Ed Harris, hat Truman dafür als Baby adoptieren lassen und Sea Haven unter einer gewaltigen Kuppel auf den Hollywood-Hügeln erbauen lassen. Nach einigen Zwischenfällen, die Trumans immer gleichen beschaulichen Alltag stören, wird er schließlich langsam misstrauisch und ahnt, dass etwas in seinem Leben nicht mit rechten Dingen zugeht. Trotz der Beschwichtigungsversuche seines Umfelds und der Produzenten, kommt er schließlich hinter das Geheimnis seiner Existenz und kann seinem künstlichen Leben entfliehen. In die Arme seiner hoffentlich wahren Liebe, die vermutlich draußen schon auf ihn wartet. That's it.
Schön.
Dankeschön, Tom.
Gerne, gerne.
Wie schon erwähnt, Peter Weir hat Regie geführt. Paddy, was kannst du uns über ihn erzählen?
Ich kann erzählen, dass Peter Weir ein Regisseur aus Australien ist und eine umfangreiche Filmografie vorzuweisen hat, von denen allerdings nur einige wenige auch international bekannt sind. Mhm. Neben der Truman Show kann er auch Filme wie Der Club der Toten Dichter, Master and Commander und Der einzige Zeuge zurückblicken.
Mhm.
Er wurde 6-mal für den Oscar nominiert, nahm aber keinen davon mit nach Hause, wurde dafür aber 3-mal mit dem britischen Äquivalent, dem BAFTA, ausgezeichnet.
BAFTA, Ende und aus.
Seit wann Lift Bild, du.
Ich weiß nicht.
alles raus.
In Australien zählt er zu den bekannten Gesichtern in der Filmwelt und spielt in einer Liga mit zum Beispiel George Miller, der international für die Mad Max-Filme bekannt ist.
Ah.
Diesen Einblick zu wagen, finde ich immer wieder spannend, weil es mir deutlich aufzeigt, wie wenig Ahnung man von der Filmlandschaft anderer Länder hat, die nicht USA und manchmal Großbritannien heißen.
Ja, ja. Das stimmt.
Kommen wir zu einigen Kurzbiografien der HauptdarstellerInnen des Films. Allen voran natürlich Jim Carrey.
Mhm.
Geboren 1962, ist vor allem wegen seiner Komödien bekannt, die sehr in die klamaukige, slapstickhafte Richtung gehen und sehr viel auch mit Stimmenimitation und Verstellungen zu tun haben.
Und grimassieren.
Seinen Durchbruch hatte er mit Ace Ventura, zahlreiche Filme folgten. Aber eben nicht nur Screwball-Komödien, sondern auch teilweise durchaus ernste Filme mit wichtigen Themen, wie zum Beispiel Vergissmeinnicht an der Seite von Kate Winslet, gefallen mir besonders bei ihm.
Roger Ebert, der berühmte Kritiker, Filmkritiker aus den USA, hat übrigens sich, als er mit einem Kollegen über die Truman Show gesprochen hat, er hat sich live on air bei Jim Carrey entschuldigt, weil er nämlich noch 4 Jahre zuvor, nachdem der Film Ace Ventura rauskam, Jim Carrey prophezeit hat, dass er nie eine Karriere machen wird in Hollywood, weil er diesen Ace Ventura-Film so schlimm fand. Und er hat sich nach der Truman Show live entschuldigt und gesagt, okay, dude, sorry, I was wrong.
Um nur ein paar weitere Filme mit ihm zu nennen, Die Maske, Dumm und Dümmer, Der Grinch, Bruce Allmächtig, Lemony Snicket, Rätselhafte Ereignisse und. Die Liste ist endlos. Laura Linney hat an der Juilliard Schauspiel studiert. Wir haben schon einmal einen Film mit ihr im ersten Christmas-Special empfohlen, nämlich Tatsächlich Liebe.
Ja.
Daher kenne ich die.
Ja.
Hab ich die ganze Zeit gefragt.
Diese und ihre Rolle in der Truman Show sind für mich die prägnantesten Rollen ihrer Karriere. Aber es gibt auch noch zahlreiche weitere Filme, in denen sie mitgespielt hat. Zum Beispiel Die Mothman-Prophezeiungen, Mystic River, Der Exorzismus von Emily Rose, Mr. Holmes, Nocturnal Animals, Sully. Und außerdem spielt sie auch in der Netflix-Serie Ozark mit.
Mhm. Tolle Frau.
Ja. Ed Harris ist ein typischer Nebenrollencharakterdarsteller. Zum Beispiel in Apollo 13. Geboren 1950, hat er nie Schauspiel studiert, sondern an der Columbia University hauptsächlich Sport. Dann ging er nach L.A. und hatte dann 1983 sein Broadway-Debüt in einem Theaterstück. Mhm. Filme mit ihm sind unter anderem A Beautiful Mind, The Hours, Snowpiercer und Mother, den wir bei unserem ersten Halloween-Special empfohlen haben. Mhm. Er hat auch bisher 2-mal Regie geführt, in Pollock aus dem Jahr 2000, da hat er auch die Titelfigur gespielt, und in Appaloosa aus dem Jahr 2008. Weitere SchauspielerInnen der Truman Show sind Noah Emmerich, Natasha McElhone, Holland Taylor und Philip Baker Hall, auf die ich jetzt aber nicht genauer eingehen werde aus Zeitgründen.
Wir haben ja keine Zeit. Danke, Benny.
Gerne.
Schicksalsstunde mit Madame Mimosa Mamuschka Mustermann.
Willkommen bei Madame Mimosa Mamuschka Mustermann. Sagen Sie nichts. Sie haben das Gefühl, Ihr Leben war bis jetzt nur eine schlechte Soap?
Wow! Ja, das ist genau mein Gefühl.
Wirklich?
Ja, wirklich. Mein Leben war bis jetzt nur eine schlechte Soap.
Sie sagen das jetzt nicht nur so, damit ich mich gut fühle, oder?
Nein, es ist wahr. Verdammt, es fühlt sich gut an, etwas Echtes zu erleben. Mein Name ist Truman Burbank. Sie kennen mich möglicherweise.
Truman Burbank! Nie gehört. Tut mir leid.
Truman Burbank aus der Truman Show? Die im Fernsehen?
Nie gehört. Ist mir vollkommen fremd. Aber ich gucke auch nicht mehr so oft Kristallkugel TV, seit ich WLAN habe. Und sagen wir, Netflix tut mir nicht gut. Es ist ein Problem.
Keine Ahnung, wer dieser Flatnix ist, aber klingt, als sollten Sie sich nicht mehr mit ihm treffen, meine Teuerste. Aber Sie könnten mir vielleicht den Gefallen einer Voraussage machen, was mich hier erwartet. Ich bin nämlich gelinde gesagt etwas aufgeschmissen hier draußen.
Ach ja, sicher. Dafür sind Sie ja hier.
Genau.
Ich denke, in Ihrem Fall befrage ich das Segelboot in der Flasche. Achtung, ich beginne.
Der tierische Detektiv muss sich den Rätseln des feuerhaarigen Narzissten stellen. Doch grün wird seine Maske sein. Manchmal wird der Mondmann für seinen treuen Dienst belohnt. Doch der Grinch wird ihm die Belohnung neiden. Denn Ja-Sager sind dumm, aber Dummschwätze sind dümmer. Die Weihnachtsgeschichte besagt, der Ankermann kehrt forever zurück. Und Bruce wird allmächtig.
Ich wusste es. Sie sind einer von denen, nicht wahr? Haben Sie eine Kamera da in Ihrer Kristallkugel, hä?
Ich fürchte, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Truman.
Hohoho, gut gespielt, wirklich, wirklich gut gespielt. Auch Ihr Ausbruch gerade wirklich fabelhaft, aber leider zu dick aufgetragen. Sie haben sich verraten. Tja, blöd gelaufen, Lady. Ich spiele nicht mehr mit.
Ich komme nicht zurück.
Aber ich...
Richten Sie das Ihrem Boss aus. Ich komme nicht zurück. Hau! Truman hat gesprochen. Machen Sie es gut, Lady. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend und nach was rede ich? Sie kennen ja den Text.
Das war neu.
Jeder von uns hat 3 Sätze, um zu sagen, ob ihm der Film gefällt oder nicht. Wer mag anfangen?
Ich vergesse immer wieder, wie gut und wie sinister dieser Film ist.
Aha.
Jim Carrey glänzt in einem Film, der zwar nach außen hin Komödie ausstrahlt, aber in meinen Augen gar keine ist, sondern ein Mix aus irgendwie Drama und Thriller, maskiert durch diesen leichten Ton des Films.
Mhm. Ja, 1998 rausgekommen, ein Jahr vor The Matrix und ein paar Jahre bevor Formate wie Big Brother und dann später das Dschungelcamp populär wurden, haben wir mit der Truman Show eine echt geile, dystopische Geschichte bekommen, die unglaublich viele Knöpfe gedrückt hat, zumal in meinem Kopf. Kann das wirklich sein, dass um mich herum alles fake ist? Ein wirklich geiler, spannender Film.
Der Film ist kurzweilig, berührend und spannend, aber auch ein Beweis dafür, für mich zumindest, dass selbst das beste Drehbuch der Welt nur so gut ist wie die Regie, die Kamera und die SchauspielerInnen. Ich stelle hiermit offiziell in Frage, ob Jim Carrey der optimale Truman ist.
What?
Wir können da gerne direkt einsteigen, weil
ja.
Für mich sind diese Ausbrüche ins Klamaukige oder wenn er dann improvisiert, too much.
Mhm. Das ist irgendwie, also mit dieser überzogenen Mimik, die er da hat, das ist irgendwie geil. Ich weiß nicht. Das gibt dem Ganzen auch so diesen irrealen Touch, finde ich. Also
wenn der Film heute gemacht werden würde, wäre er wahrscheinlich sehr viel düsterer.
Mhm.
Weiß ich nicht, mit Adam Driver in der Hauptrolle.
Wahrscheinlich. Das ursprüngliche Drehbuch war viel düsterer, als der Film letztendlich wurde.
Mhm.
Peter Weir hat Drehbuchautor Andrew Nichols 16 Entwürfe schreiben lassen, bevor
Ach,
er das Drehbuch als drehfertig freigegeben hat. Das ist schon krass.
Der hätte ja auch erst Regie führen sollen, ne, der Drehbuchautor?
Ja, ja.
Es wurde dann aber abgegeben, als Jim Carrey ins Boot kam, der dann irgendwie 12 Millionen gekostet hat. Und dann war denen das zu heikel, einen Newcomer wie Andrew Nichol dafür zu nehmen.
Mhm.
Leute, ich flehe die Welt da draußen an. Bitte macht ein Remake von Truman Show.
Mhm.
Macht es düster, depressiv, verstörend, macht es aktuell. Streckt die Handlung bitte ein bisschen, damit die Motivation aller Figuren deutlicher wird.
Mhm.
Wie gesagt, ich hätte gerne mehr gehabt und ich hätte gerne mehr emotionale Tiefe gehabt. Selbst wenn es eine Show ist für Laura Linneys Figur. Laura Linney und Jim Carrey haben leider so gar keinen Vibe zusammen.
Nee, ist auch nicht. Aber ich empfinde das tatsächlich als extrem passend. Das absolut, weil ich habe dasselbe Gefühl wie du. Ich meine, man merkt, dass die zwei sich also überhaupt nicht irgendwie in love sind oder so. Aber für mich ist es so, für Truman ist das irgendwie normal, weil er kennt ja gar nichts anderes. Also
ja.
Truman kennt keine andere Realität als diese und sie
ja.
spielt eine Rolle und sie ist sich ja die ganze Zeit dem bewusst, dass das alles nicht echt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz anderer Meinung.
Ja.
Eben weil ich tatsächlich finde, dass dadurch, dass es diese eben nicht düstere Stimmung ausstrahlt, ergibt dieser Film so ein Paradoxon, weil eigentlich gibt es in diesem Film nicht wirklich was zu lachen. Auch wenn man immer denkt, ah, Jim Carrey, yay, das wird lustig. Überhaupt nicht. Es ist eigentlich total fies und widerlich, was passiert. Und ich finde es auch geil, dass der Film wirklich keine Zeit verschwendet, die Ausgangssituation zu erklären. Und es geht ja sofort los. Er geht aus dem Haus und da fällt dieser
Scheinwerfer runter.
Scheinwerfer runter, genau.
Und weil es diese idyllische, auch pastell- und bonbonfarbende heile Welt ist, in der das stattfindet, ist das noch mal schlimmer.
Mhm.
Wenn das zu düster wäre, auch das ganze Setting schon, dann würden das Leute nicht gucken. Und auch mit der Besetzung von Jim Carrey. Jim Carrey ist halt so ein Boy-Next-Door-Typ, so ein sympathischer.
Mhm.
Von daher gesehen, ich weiß gar nicht, ob ein Remake dem so gut tun würde mit einem düsteren Touch, weil das braucht es nicht für mich, finde ich.
Ich finde die Bilder großartig.
Mhm.
Auch wenn am Ende das Boot an die Wand fährt und ein Loch reinmacht.
Ja.
Ne? Und dann ist es super still und dann läuft er da an dieser Wand, an diesem Horizont entlang und die Treppen hoch.
Alter, da heule ich immer. Das ist echt krass.
Ich vermisse so ein bisschen dieses noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken.
Ja.
Dieses Bittere, dass er keine Chance hat und von Anfang an eigentlich keine Chance hatte.
Er ist ein Gefangener. Im Prinzip ist er einfach nur ein Tier, das in einen Käfig gesperrt wurde, auf den eine Kamera gehalten wird.
Mhm.
Wenn man den Film heute machen würde, würde man die Sachen mehr mehr behandeln, mehr rausstellen. Ich finde, am krassesten ist diese Szene, wenn er seine Ehefrau da zur Rede stellt und sie attackiert und sie dann sagt, tut doch irgendwas. Das wäre dann eher so Black Mirror-mäßig, weißt du?
Ja.
Das wäre nicht, wie wir jetzt die Truman Show kennen.
Ja, ja, das stimmt.
Ich finde den Film schon sehr gut, so wie er gemacht ist. Und gerade dieser Show-Charakter und dieses etwas Beschwingte und auch dieses nicht wirklich kommentieren oder verarbeiten, was da passiert, das passt auch sehr zu dem Ende der 90er Jahre.
Ja. Ich glaube, wir gucken heute diesen Film auch anders als damals.
Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Er geht ja schon fast heldentümlich mit der Situation um. Also ich wäre, glaube ich, scared for my life in der Situation. Also ganz ehrlich, ich hätte auch irgendwie erwartet, zum Beispiel in der heutigen Version würde er sich möglicherweise einfach umbringen.
Aber wenn dir das passiert, was machst du denn? Also du willst dir ja nicht eingestehen, dass du den Verstand verlierst.
Ja, auf der anderen Seite hat Truman ja irgendwie auch rausgefunden oder beziehungsweise so eine Art Gewissheit, dass ihm nichts passiert, weil es scheint sich irgendwie alles um ihn zu drehen.
Mhm.
Ich denke da jetzt gerade an diese Szene, wo er einfach auf die Straße läuft und wirklich alle Autos ihm ausweichen.
Können wir da bitte nochmal kurz über den Soundtrack reden? Also die Musik ist so geil.
Ich finde sie auch geil, weil sie ein bisschen extra schlecht ist.
Ja.
Weißt du, sie ist ein bisschen extra TV-schlecht Musik.
Genau, aber wie gut ist das, ne?
Philip Glass, einer der Komponisten, der hat auch relativ viel Musiktheater komponiert. Kafkas Der Prozess ist eine Oper von ihm, die unlängst auch hier am Theaterhof gespielt wurde.
Ach geil.
Philip Glass ist eine ziemliche Legende, was die neue Musik angeht.
Na, du bist mir ja ein Früchtchen. Was machst du denn jetzt? Na, 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 du bist aber ein böses Mädchen. Quasi ein Batgirl. Warum ist nie jemand da, der es hört, wenn mir sowas einfällt?
Sir, Ihr Nachmittagstee.
Boah, Alfred, dann bist du wahnsinnig. Du kannst mich doch nicht so erschrecken.
Nun, Sir, es ist schwierig, auf sich aufmerksam zu machen, wenn Sie mit Kopfhörern in Ihrem Bat-Computer sitzen und offenbar Dirty von Christina Aguilera auf Spotify hören.
Oh, das ist nur, ich meine...
Gestatten Sie mir die Frage, Master Bruce... Sind das die Privatgemächer von Harley Quinn, die da auf ihrem Bildschirm zu sehen sind? Neben denen von Poison Ivy und Catwoman?
Alfred, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Diese Überwachung ist zweckgebunden und nur vorübergehend.
Und ausschließlich in den Räumlichkeiten ihrer weiblichen Widersacher installiert, in denen sie ihre Kostüme anzulegen pflegen.
Hey, willst du damit sagen, dass Frauen nicht so gute Bösewichte sein können wie der Joker oder Two-Face? Das ist sexistisch, Alfred.
Master Bruce?
Ich bin die Nacht, Alfred. Ich bin die Vergeltung. Ich bin...
Sir, ehe Sie weitersprechen, läuft es darauf hinaus, dass Sie ohne Eltern aufgewachsen sind und sich Ihrer Jugend beraubt haben, indem Sie sich in eine eiskalte, maskierte Kampfmaschine verwandelt haben, statt sich mit den finanziellen Mitteln ihrer Familie die besten Therapeuten der Welt zur Hilfe zu holen, sie daraus resultierend nie ein harmonisches Verhältnis zu sich, ihren Gefühlen und dem anderen Geschlecht entwickelt haben und nun auf solch beschämende Mittel zurückgreifen müssen, um die in ihnen schlummernde Sehnsucht nach Nähe zu befriedigen?
Ja.
Nun gut. Und daraus folgt?
Ich lösche das Programm und wähle die Nummer des Therapeuten, die du mir auf den Küchentisch gelegt hast.
Sehr gut. Und wenn Sie schon dabei sind, erzählen Sie ihm von Ihrem Hang, junge, alleinstehende Männer bei sich aufzunehmen und ihnen grüne Hotpants anzuziehen.
Eins nach dem anderen, Alfred. Eins nach dem anderen.
Ich finde eine Szene total krass, wo Truman seinem besten Freund, also Marlon, ihm also wirklich anvertraut, du, ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand. Und Marlon, sein bester Freund, hört ihm zu und sagt dann Dinge. Und dann wird geschnitten und plötzlich kriegst du mit, dass Christoph gerade am Mikrofon sitzt, live, ne, oben in seinem Studio, hinter dem Mond, ne, in diesem künstlichen Himmel. Und Marlon Wort für Wort also vorspricht, was er jetzt sagen muss.
Hm.
Und es gibt eine Sache, die ich niemals tun würde, und das wäre, dich anzulügen. Und das ist so krass. Er gibt ihm das vor und Marlon spricht es weiter. Und es ist, boah.
Props zum Schauspieler, weil er spielt diesen wunderschönen Konflikt in dem Moment, wo er sagt, ich würde dich niemals anlügen. Man merkt einfach,
wie schwer ihm das fällt.
Ja, zumal er ja innerhalb dieses Kontexts der Show ihn wirklich ja seit Kindheitstagen kennt.
Kurz vorm Ende, als Truman versucht zu fliehen, gibt es eine Szene, die rausgeschnitten wurde, wo Marlon und Truman sich dann kurz begegnen. Marlon lässt ihn einfach ziehen. Truman geht an ihm vorbei und Marlon lässt ihn flüchten und sagt nichts. Mhm. Die Szene ist leider nicht drin. Mhm. Ja. Und die andere Szene ist dann ganz am Ende, wo sich Christoph zum ersten Mal an ihn wendet. Natürlich auch ein tolles Bild. Er spricht von oben aus der Sonne. Ne? Gott spricht zum Menschen. Also. Und dann zeigen sich bei Christoph aber in einer Szene, also in der einen Szene zeigen sich zwei Seiten an ihm. Mhm. Er spricht schon mit einer großen Wärme und schon auch Zuneigung und Liebe über Dinge, sodass du schon denkst, okay, vielleicht hat er ihn auf eine weirde Art und Weise schon gern und liebt ihn. Mhm. Und dann aber eine Sekunde später switcht er und sagt, Truman, antworte doch mal, du bist im Fernsehen, Millionen Leute sehen dich, sprich doch mal. Ja, also da kommt der Showmaster raus, wenn man so will, das Showbiz-Parent.
Ja. Ja. Eigentlich führt er Truman nur noch mal vor Augen, du hast überhaupt kein Leben, du hast gar keine Privatsphäre.
By the way, ist das nicht lustig, der Gedanke, die ganze Welt hat dabei zugeschaut, wie du den ersten Zahn verloren hast, ne? Und Truman befreit sich aus dem Ganzen. Und heute gibt es Leute, die verdienen Geld damit, dass sie auf Instagram irgendwie tagtäglich ihr Frühstück posten. Ne? Es ist schon geil, ich will das gar nicht bewerten und beurteilen, aber keine Ahnung. Ja.
Die Zusammenarbeit von Jim Carrey und Peter Weir war anfangs wohl nicht so einfach, da Jim Carrey so seine eigenen Vorstellungen hatte, die er umsetzen wollte und ihm wohl vertraglich zugesichert wurde, dass er Dinge umschreiben lassen darf.
Aha, okay.
Letztendlich haben seine Improvisationskünste aber Peter Weir ein bisschen besänftigt und dann ging es dann doch. Ja, es ist krass, aber ich glaube, er wollte was anderes machen. Er wollte,
Da mal raus.
Ein bisschen umdrehen.
Mhm. Prol Peters Podcast.
Hallo Leute, hier ist wieder Prol Peter von Prol Peters Podcast. Heute habe ich was ganz Verrücktes für euch. Wir sind nämlich zu Gast im Filmstudio der TV-Serie Gute Möwe, Schlechte Möwe. Und wir sprechen jetzt mit dem Regisseur der Serie, Christoph. Wie heißen Sie eigentlich ganz?
Ich bin nur Christoph. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, also gut, Christoph. Meine ZuhörerInnen wollen natürlich alles darüber erfahren, welches brillante Gehirn ihre Lieblingsserie Woche um Woche gestaltet. Wie machen Sie das?
Ich tue nichts. Ich beobachte die Welt und lasse mich davon leiten, was ich sehe. Unser aller Dasein ist Teil meiner Serie. Sie ist Wahrheit.
Aha, ja, aber das sind doch immer noch SchauspielerInnen da vor der Kamera. Wie darf ich das jetzt verstehen?
Die Linie, wo der Schauspieler aufhört und der Mensch beginnt, ist sehr zart und verschwimmt im Moment des Augenblicks der Wahrheit. Diesen Moment herzustellen, ist mein Job.
Sie überschätzen Matrosen, mein Bester. Ich habe kein Wort verstanden.
Einzig das Wetter obliegt nicht meiner schöpferischen Arbeit, weswegen wir Wettermaschinen für dramatische Außenszenen verwenden müssen. Es widerstrebt mir. Aber nur so kann meine Vision vollständig erblühen.
Oh, das finde ich spannend. Darf ich da mal was ausprobieren?
Selbstverständlich. Diese Konsole dort bedient die Wettermaschine. Drücken Sie einmal den grünen Knopf.
Okay, grüner Knopf. Leute, es fängt an zu regnen. Wie drollig. Und was macht der Knopf da?
Den nennen wir den Hamburger Sturm. Bitte jetzt nicht.
Ein Stückchen zu Hause. Na, mal gucken, ob ihr das auch naturgetreu gemacht habt.
Nicht drücken, habe ich gesagt.
Also ich will jetzt nicht mega kritisch sein oder so. Aber das ist ja wohl ein Witz. Ich zeige euch mal, wie ein Hamburger Sturm aussieht. Volle Knotenkraft voraus!
Hören Sie auf, Sie Wahnsinniger!
Merken Sie den Unterschied? Wenn es ein Gebäude vom Boden reißt, dann ist Sturm in Hamburg! Haha! Ich sehe gar nichts mehr vom Regen! So muss das!
Machen Sie es aus! Den großen Knopf drücken!
Hä? Ich soll den roten Knopf drücken?
Den großen Knopf drücken! Sie Idiot!
Danke, dass du den Selbstzerstörungsknopf gedrückt hast. Das Studio wird sich in Kürze selbst zerstören.
Das klingt nicht gut!
5.
Sie haben den falschen Knopf gedrückt.
Ja, das haben wir gerne. Die Schuld immer bei den anderen suchen.
4.
Ich werde Sie verklagen, Sie Erbsenhirn.
2.
Was ist aus der 3 geworden?
Ein Scherz, um die Stimmung zu lockern.
Oh, das ist aber nett.
1.
Tja, das war's mal wieder von Paul Peters Podcast. Und ich vergessen, Kines, wenn du meinst, du bist ein Gott, dann hol dir Hilfe, aber flott. Tschüssikowski, ciao!
Was ich noch schön finde, ist, dass die hauptsächlich die Vornamen der Charaktere alle großen Hollywood-SchauspielerInnen entlehnt wurden. Also ja. Angela, Kirk, Meryl, Marlon, Lauren sind alles Vornamen großer Hollywood-SchauspielerInnen. Und auch die Straßennamen und Plätze sind auch nach SchauspielerInnen benannt. Ja. Was natürlich Truman alles nicht wissen kann, weil er kennt ja nichts außerhalb. Ja. Der Welt, ne? Aber das ist irgendwie auch, ich finde, das spricht dann auch so ein bisschen für diesen Größenwahn von Christoph oder für diese Manie, die er da hat und in dieses Projekt reinsteckt. Ja. Der Regisseur Peter Weir hat Ed Harris vor Drehbeginn eine 10-seitige Charakterbiografie geschrieben, ja, wo unter anderem auch drin stand, dass er vorher Dokus gemacht hat oder ne, wie vorher der Lebenslauf war, bevor er die Truman Show angefangen hat, also Ed Harris Figur. Und es gab auch genauso über die Truman Show selber, glaube ich, so einen 10-seitigen Text von dem Regisseur, wo auch drin stand, dass die Show immer wieder Preise gewonnen hat und so. Also da wurden sich schon sehr viele Gedanken drüber gemacht.
Ja, also für mich ist er trotz all der Kleinigkeiten, die da nicht passen, die wir besprochen haben, ich finde ihn nach wie vor großartig. Ich habe ihn auch schon einige Male gesehen, jetzt mit großem Vergnügen nochmal. Und wie gesagt, also er war seiner Zeit auch so ein bisschen voraus, weil gerade dieses sich und sein Leben durch auch die heute neuen sozialen Medien in den Fokus zu rücken und auch simpel auch einfach die Frage weiter, die man sich damals stellte, was ist denn so interessant an einem Menschen, wo es kein Drehbuch gibt? Ne? Also wir halten da 24/7 die Kamera drauf, warum guckt man das denn? Und die Leute gucken das und heute ist das ein völlig normales Konzept. Ne?
Ja.
Und keine Ahnung, Truman als Figur ist immer noch sympathisch und weitaus interessanter als diese ganzen Z-Promis, die sich da in den Dschungel begeben. Ne? Also
ich muss ja zugeben, dass das mein einziges Guilty Pleasure ist, aber gut.
Echt? Ja, aber ich kann das nicht.
Really? Du guckst das?
Ich guck das.
Du guckst das. Sag mir, dass das einfach nur Menschenstudienzwecke hat.
Ja, klar.
Ja, klar.
Ja. Lassen wir es stehen. Okay, Jungs, es war mir wie immer eine Freude.
Das ist alles. Geht nach Hause, Leute. Was soll das?
Paddy,
ruhig.
Tschüss, liebe Plauschpeople. Bye-bye.
Das war die zweite Episode der dritten Staffel von Piratenplausch. Diesmal mit der Truman Show. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns euren FreundInnen, eurer Familie, Filmnerds und Comedy-Fans. Wenn ihr mögt, gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über euer Feedback, gerne auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr uns unter dem Accountnamen Piratenplausch. Wir freuen uns riesig, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt:
Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leinen los. Anker richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.